Hallo Danny, herzliche Grüße von den Fupa-Jungs. Auch wir wollen dir natürlich ganz herzlich gratulieren zur 100. Ausgabe, Episode des Podcasts Orange. Coole Zahl, abgesehen bis jetzt schon fast 3 Jahre damit am Start. Auch wir hören immer wieder gerne rein, sind auch ab und zu Teil davon. In diesem Sinne, auf die nächsten 100. Coole Sache.
Sportfrei, Danny. Auch von mir die besten Glückwünsche auf die nächsten 100. Vielleicht geht es ja sogar schneller als in 2 Jahren und 7 Monate, wobei das ist schon eine straffe Taktung, die du da vorgibst. Ich denke mal, du bereicherst hier die Fußballszene im Thüringer Amateurfußball. Wir haben die Ehre gehabt und durften mit dir ein eigenes Format machen ab und zu, den Fupafunk. Finden das mega spannend mit dir. Du berichtest da immer sehr neutral, sehr gut informiert. Es macht einfach Spaß, dir da auch zuzuhören, deinen Gästen zuzuhören. Ich hoffe, es macht auch den anderen Leuten Spaß, wenn wir mal dabei sind, das uns zu hören. Wir freuen uns, wünschen das Beste. In diesem Sinne, Glück auf.
Wünsche dir noch eine coole Jubiläumsfolge. Hau rein, meiner.
Nachdem im ersten Teil Markus und Sven die Top 10 der Stadien in Thüringen, Deutschland beschrieben haben, geht es heute nach Südamerika. Markus hat dort ein Drittel eines Jahres verbracht, zahlreiche Stadien besucht und wird uns von der Atmosphäre und den Ländern vor Ort berichten. Und das wäre jetzt der Punkt, wo wir dann zum Südamerika-Special kommen, denn ihr habt den Kurvenkratzer Ausgabe 14, wir haben es schon besprochen, hast allein du geschrieben. Und der Grund dafür ist, dass du dich längere Zeit aus Deutschland verabschiedet hast und gesagt hast, ich will Südamerika, die Stadien in Südamerika sehen und so viel wie möglich. Insgesamt, wenn es stimmt, sind 216 geworden. Aber zunächst erstmal auf so eine Tour, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das ja länger geplant. War das irgendwie so ein Lebenstraum von dir? Warum Südamerika? Wie kommt man dazu, sich einfach aufzumachen und ein Vierteljahr, halbes Jahr aus Deutschland zu verschwinden und zu sagen, ich mache jetzt mal Südamerika unsicher und schauen wir das mal an.
Ein Dritteljahr.
Okay, und wie kam es dazu? Also hat dich da jemand inspiriert, diese Tour zu starten?
Ja, natürlich, selbstverständlich. Das kommt nicht von einem Tag auf den anderen, solche Vorhaben. Und klar wurde ich inspiriert. Und zwar habe ich das ja auch in meinem Vorwort geschrieben. Früher habe ich ja auch relativ viele Fanzines gelesen. Und da habe ich mich so ein bisschen orientiert an dem Autor des Sauerland-Echos. Das ist ein Fanzine in der Fanszene von Bayern München. Aber der Autor kommt halt, wie gesagt, aus dem Sauerland. Und der ist 2010 mit dem Motorrad zur WM nach Südafrika runtergefahren. Auch im Januar los, also auch so ein knappes halbes Jahr, hat auch in jedem Land bis runter Fußball geguckt. Und das hat mich so ein bisschen fasziniert, weil ich ja damals natürlich 2010, klar, da war ich ja hauptsächlich, also zu 100% nackte Reiter aktiv. Beim Studium war ich aktiv, also an Hopping in dem Sinne war damals noch nicht zu denken. Das ging dann 2012 los, wie gesagt, als ich so meine ersten Listen mehr rausgesucht habe, so mit den ersten alten Zweitliga-Crowns angefangen habe, dann auch 2012 den Kontakt zu den beiden Gründern des Kurvenkratzers gefunden habe, die beim Salzer Cup vor Ort waren, wir ins Gespräch gekommen sind, wir zum ersten Mal auch gemeinsam gefahren sind, dann gleich ein paar Wochen später, weiß ich noch, das erste Spiel, was wir gemeinsam erlebt haben, war im Januar 2013. Da waren wir in Auerbach zur Regionalliga gegen den 1. FC Magdeburg. Das Spiel wurde auf Schnee ausgetragen, also ganz, ganz verrückt bei minus 10 Grad im tiefsten Sachsen. Was ist das, Auerbach, Vogtland oder
Vogtland, ja.
Oder nicht, noch nicht Erzgebirge, gell? Und dadurch bin ich also dann mehr und mehr auch zum Hopper letzten Endes geworden. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich während meines Studiums gar nicht so viel hoppen war. Da hatte ich ja doch relativ viel Zeit. Aber wie es halt immer so ist, wenn man viel Zeit hat, hat man weniger Geld. Na, und als ich dann im Prinzip vor 5 Jahren, also zwischen Studium und Arbeit sind so die ersten Touren dann entstanden, 2013, 14 über den Balkan mit einigen Bekannten auch aus Dresden zusammen, dann alleine auch im Baltikum, Finnland, Russland, was man dann so nach und nach eingesammelt hat, also so erstmal in Europa weiter weggefahren ist. Und dann ging es also, ja, wie gesagt, vor 4 Jahren mit dem Job los, sodass ich auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatte und mir dann auch einige Ziele außerhalb Europas gesucht habe. Kasachstan zum Beispiel, Marokko, ja, dann auch einige längere Touren auch nach Südostasien oder in den Kaukasus oder Südafrika und Nahe Osten. Mittlerer Osten unternommen habe, alleine teilweise, aber auch zu zweit. Und die Geschichte mit Südamerika, klar, das ist natürlich schon ein längerfristiger Traum, der so seit, sag ich mal, 5, 6 Jahren vorher schon so geschlummert hat. Ich habe mir irgendwie, habe ich auch geschrieben in dem Vorwort, schon immer gesagt, wenn ich dann darunter fliege, will ich auch irgendwie gleich jedes Land mitmachen. Ne? So einige Bekannte, die halt eine Auszeit vom Job genommen haben, bevor sie dann Familie, Haus und Kinder sich angeschafft haben, wollte ich auf jeden Fall machen, bis ich 30 bin. Ne? Habe ich auch geschafft. Und so der letzte Funke war dann noch, als ich mitbekommen habe, dass 2019 die Copa America in Brasilien gespielt wird. Und da hatte ich dann natürlich es mir vorgeschwebt, dass ich im Norden anfange, mich so ein bisschen durch alle Länder durchtingel und dann so zum Abschluss nach den paar Monaten das letzte Spiel Maracanã sehe. Ne? Das war immer so ein Traum, wo ich nie wusste, wie wirst du das eines Tages erreichen. Aber so dann ab Ende 2016, Anfang 2017 ist es ein bisschen konkreter geworden, weil ich dann halt auch schon begonnen habe zu sparen. Und dann rückte das irgendwann ziemlich schnell in ziemliche Bredouille, dass es soweit ist. Ne? Und ich musste ja dann natürlich irgendwann sagen an der Arbeit, dass ich mit dem Gedanken spiele. Und da meine Stelle ja auch befristet war zu dem Zeitpunkt, war es also nicht unmöglich, da auch mal ein halbes Jahr auszusetzen, dass dann auch jemand gefunden wurde, der ein halbes Jahr den Posten übernommen hat. Und ja, ich mich dann einfach ausklinken konnte.
Wolltest du von Anfang an allein reisen oder hat sich das so ergeben?
Naja, ich habe schon 2, 3 Leute im Auge gehabt, wo es von der Mentalität her gepasst hätte, mit jemandem so lange auf einer Reise zu sein. Klar, wäre es natürlich schöner gewesen, mit jemandem zusammen das Ding zu machen, einfach um abgelenkt zu sein, sich unterhalten zu können. Ja, weil Alleinsein frustriert ja auch. Habe ich ja dann auch gelernt, aber die Kandidaten, die ich dann im Auge hatte, da haben sich die Lebenswege anders gestaltet, beziehungsweise waren die auch nicht ganz so dann fußballaffin und es hat sich halt einfach ein bisschen nicht so zusammengefunden, auseinandergelebt. Ja, aber ich habe gesagt, ich will das Ding unbedingt durchziehen und bevor ich es gar nicht mache, als ob man gewusst hätte, dass Corona käme oder irgendein Schwachsinn, habe ich einfach gesagt, ich ziehe es durch, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Und ja, so ging es dann einfach los. So einfach natürlich auch nicht gleich, aber ein paar Vorbereitungen gab es schon.
War das letztendlich schon ein Vorteil, ohne Rücksicht auf andere das Programm durchziehen zu können? Oder sagst du, nee, wenn ich das nochmal mache, es wäre schon schön, jemand dabei zu haben?
Mehr ja als nein. Also mehr im Nachhinein war es besser, allein zu sein. Allein schon vom Anspruch her, irgendwo Unterkünfte sich zu suchen, da nicht auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen. Vom Komfort des Reisens, ne, von der Wegstrecke, auch mal längere Distanzen zurückzulegen. Also es gab nie jemanden, der irgendwo sagen konnte, nee, da habe ich keine Lust drauf. Oder ach, das Spiel, muss das sein, muss man da auch noch hin. Ja, natürlich war ich zwischendrin wirklich ein bisschen einsam, aber während der Reise habe ich auch hin und wieder einige Deutsche kennengelernt, sodass ich insgesamt auch nicht komplett alleine war. Außerdem zum Ende hin der Reise war ich ja auch 2 Wochen im Urlaub in Deutschland. Das war natürlich zwischendurch dann auch nicht so schlecht, weil noch einen Monat komplett dann da unten, am Ende war dann schon Heimweh dabei, das muss ich auch sagen.
Die Dauer von dem Trip, das stand von Anfang an fest, dass du so lange nach Südamerika willst oder hat sich das erst ergeben?
Nee, das stand fest, weil die Spiele der Copa America ja im Januar festgelegt wurden und damit war klar, dass im Juni dann die stattfinden wird. Da gab es ja auch Verschiebungen hin und her, noch ein bisschen Querelen. Und ich hatte ja genau das halbe Jahr Zeit und wollte das so viel wie möglich auskosten. Hab dann 2019, ach Hilfe, das sind ja dann auch schon wieder fast 2 Jahre jetzt, habe ich, natürlich ging es natürlich nicht gleich am 1. Januar los, ne? Also ein paar vorbereitende Tage waren dann halt schon noch wichtig, um den Kollegen, der dann kam, auch einzuarbeiten und noch ein paar Vorkehrungen zu treffen. Und außerdem musste ich wieder da sein am 23. Juni spätestens, weil da Oma Christa Geburtstag hat. Und ja, die ja immer Stress gemacht hat, wenn wir schon allein nur einen Tag nach Tschechien gefahren sind oder ich eine Woche irgendwo weg war. Ich habe ja meistens nie erzählt, wo ich hingefahren bin. Und da musste man es natürlich erzählen dann, weil das hättest du dann irgendwann schon mitbekommen. Und der Zeitraum war schon relativ so genau geplant gewesen, ja.
Sven, was hast du so gedacht, als du von den Plänen erfahren hast, oder warst du von Anfang an involviert in diese Reisepläne von Markus?
Also ob ich da von Beginn an involviert war, weiß ich gar nicht, weil ich nicht genau weiß, wann Markus das geplant hatte. Aber ja, der erste Gedanke ist natürlich, muss man ganz klar sagen, erstmal ist man natürlich neidisch, dass das jemand in Angriff nehmen kann. Und der zweite Gedanke ist natürlich riesengroße Freude, ne, weil das man gönnt das ja trotzdem einem guten Freund. Und ich denke oder hoffe, dass Markus viele Nachahmer findet und dass ich eines Tages auch eine Reise machen kann, würde natürlich überlegen, ob ich das alleine mache oder nicht. Also ich bin auch einer, der gerne alleine reist, aber für so eine lange Zeit ist es natürlich, wie Markus schon beschrieben hat, wahrscheinlich dann teilweise wirklich manchmal schwierig.
Ja, Markus, du hast schon Oma Christa angesprochen. Irgendwann musstest du es ja Familie sagen. Du musstest Oma Christa sagen, die Löffel raussuchen musste, damit du entsprechend versorgt bist. Und offensichtlich gab es ja auch noch Schnucki. Auch Schnucki musstest du das beibringen und das war ja durchaus eine Herausforderung, oder?
Also meine Familie hat auch relativ spät davon erfahren. Mein Vater hatte ich so in dem Jahr vorher immer mal angedeutet, aber dass ich das dann wirklich so durchziehe, das ist dann auch eher im Herbst, wenn nicht gar erst zu Weihnachten durchgesickert. Meine Mutter hat am Abend vorher davon erfahren.
Es war ein schönes Weihnachtsfest, oder dann?
Nee, das war dann schon im Januar. Also, die hat es aber ganz pragmatisch gesehen, hat gesagt, viel Spaß, pass auf dich auf und wird schon. ja, Oma Christa, das war schwierig. Ich habe erst gesagt, dass ich wegen dem Job halt so lange weg bin. Und erst während der Reise hat sie dann tatsächlich, nach 3 Wochen haben sie ihr das erst erzählt, wo ich bin, weil dann hat irgendjemand das Wort, als wir mal telefoniert haben, das Wort Zeitverschiebung genannt, wie spät ist es denn bei dir? Und da ist er auch hellhörig geworden. Sie hat es dann doch aber ganz, das heißt gleichgültig, aber sie konnte ja nichts dran ändern. Und aus dem Augen, aus dem Sinn sozusagen. Und ja, Schnucki, das steht auch im Vorwort. Also Nadine heißt sie mit bürgerlichen Namen, manch einer nennt sie auch Monika. Das ist auch eine ganz andere Geschichte. Habe ich tatsächlich im Vorwort geschrieben, dass ich so ehrlich war und in der zweiten Nacht ihr das nach dem Kennenlernen im Juni 2017 auch gleich mich erbarmt habe, ihr zu sagen. Und sie wusste das von Anfang an. Also ich, ehrlich gesagt, ich hätte es an ihrer Stelle nicht so lange mitgemacht. Dann zu wissen, dass ich irgendwann so lange nicht da bin und vielleicht, ich denke mal, sie hat gehofft, dass sie mich davon abbringen kann, aber hat sie halt nicht geschafft. Hätte ich auch nie erwartet, dass sie das schafft.
Okay, aber die Frage gleich vorwegzunehmen, als du zurückkamst, war Schnucki noch da?
Auf jeden Fall, natürlich. Also dadurch, dass ich ja auch quasi 4 Wochen früher zurückkam als ursprünglich geplant, ich bin zwar, wie gesagt, dann nochmal 2 Wochen runter, aber da war sie so völlig begeistert. Ich sag, so lange war die Zeit doch gar nicht, aber wahrscheinlich für die Leute hier zu Hause in Deutschland ging es doch wesentlich langsamer rum als für mich. Aber ich hab ja auch den Weg ein bisschen hingeebnet nach Südamerika. Ich bin von Amsterdam ja runtergeflogen und hatte ihr zu Weihnachten ein Wochenende in Amsterdam geschenkt, ne, weil da wollte sie ja schon immer mal hin. Und dort hatte ich aber ja schon meinen Flug gebucht. Und dass ich dann allein aus Holland heimfahren muss, das hat sie dann halt erst kurz vorher so richtig realisiert. Fand ich auch im Nachhinein von mir ein bisschen gemein. Aber ja, wie gesagt, sie hat halt das völlig gemerkt, dass ich mir das in den Kopf gesetzt hatte. Und von daher musste sie es wohl oder übel halt hinnehmen, ne?
Aber der Start war dann auch gleich zusammen mit ihr in Amsterdam unter dem Motto FF dabei, Fußball und Frikandel. Also ihr habt dort auch erstmal nicht nur ein Wochenende zu zweit verbracht, sondern ja doch schon zu zweit, aber auch dort war Fußballbesuch mit. Du warst in Amsterdam zum Spiel, richtig?
Genau, also noch ein Zweitligaspiel Freitagabend gesehen. Samstag die dritte Mannschaft von Ajax. Natürlich hätte ich abends auch noch zu Alkmaar gehen können, aber wir sind dann doch lieber ins Kino gegangen, weil es war ja auch echt kalt. Also ein kleines bisschen Abstriche habe ich da tatsächlich gemacht. Und natürlich Frikandel, Kroket gab es alles, Heineken, um mal die Klischees zu bedienen. Und tatsächlich bei Ajax war sie dann auch mit im Stadion. Das war dann unser quasi letzter kompletter Tag gemeinsam. Nochmal ein spektakuläres 4-4 gegen Herrenwehen gesehen. Und ihr war es zu viel. Also so viele, so 50.000 oder 55, was da drin waren in der Hütte, war ihr zu viel. Das ist, glaube ich, auch zur Halbzeit gegangen. Und dennoch nochmal ein paar schöne Stunden zusammen verbracht gehabt. Und ja, dann ging es Montag früh für mich in den Süden und für sie wieder nach Hause. War zwar natürlich ein bisschen tränenreich, aber wir haben es beide überlebt und es ist alles gut, von daher.
Okay, der Abschied erfolgte mit Tränen und aber auch mit Liebesschloss?
Ja, logisch. Hast du schon gelesen, glaube ich. Ja, das hängt bestimmt immer noch da.
Okay, und dann ging es für dich nach Südamerika. Die erste Station war Aruba. Insgesamt waren im Prinzip die ABC-Inseln deine erste Station. Wie kamst du da an die Spieltermine? Hast du das vorher alles rausgesucht?
Ja, also, sicherlich, sonst wäre ich ja nicht hingeflogen. also natürlich Aruba, Curaçao ist ja nicht klassisch Südamerika, gehört ja zu einem anderen Nationalverband. Weil ich ursprünglich hatte ich ja geplant, in Venezuela zu beginnen, ne? Nördlichstes Land in klassischen Südamerika, aber die Unruhen zu der damaligen Zeit haben das absolut nicht zugelassen. Ich hatte zwar damit geliebäugelt, aber die Möglichkeit, dann die beiden kleinen Inseln dort mitzunehmen, einerseits durch den relativ günstigen One-Way-Flug von Amsterdam, weil Aruba gehört ja zum Königreich Niederlande, wissen vielleicht viele gar nicht, also die drei ABC-Inseln vor Venezuela sind holländisch geprägt. Natürlich kam es mir dort auch recht spanisch vor, klar. Aber das bot sich halt einfach an, dann dort den Auftakt zu machen, eine Woche Urlaub quasi, richtig Urlaub mit Pool und Palmen und Strand und einfach Inselflair zu genießen. Und die Fußballtermine hatte ich recherchiert. Ne? Da kommt also das klassische Soccerway ins Spiel. Da sind die Spiele ja auch gelistet. Und der arubische Pokal wird jedes Jahr lass es Geburtstag oder Todestag von so einem Typen, der für die Unabhängigkeit Arubas gekämpft hat, ausgespielt. Von daher stand der Termin fest. Und andernorts hat dann Curaçao die Liga gespielt, wo ich dann rübergeflogen bin. Also es hat sich förmlich angeboten quasi.
Okay, du hast aber nur A und C und B hast du aber nicht gemacht. Warum?
Richtig. Erstens war keine Zeit. Zweitens habe ich in Bonaire keine Spiele gefunden, was ein bisschen daran liegt, dass die auch nicht bei Soccerway gelistet sind, weil Bonaire nicht kein FIFA-Mitglied ist. Das war zwar mal der Nationalverband der Niederländischen Antillen, aber die hat sich aufgelöst. Klar kann man Bonaire als Non-FIFA-Mitglied trotzdem machen, aber Freitag hat Aruba gespielt, Samstag Curaçao und Sonntag hat dann das erste Spiel schon in Kolumbien angestanden. Deswegen war mir das einfach wichtiger, als dann auf gut Glück nochmal nach Bonaire zu fliegen und dann vielleicht eine Woche dort zu vergeigeln und es ist nichts. Also mal sehen, vielleicht irgendwann in ferner Zukunft muss auch nochmal Bonaire sein, aber in dem Moment war es einfach nicht relevant.
Okay, auch wenn ich mir jetzt mit der Frage nach den Spielterminen vielleicht nochmal Kritik einhamse, aber hast du die Reise von den Spielterminen so grob schon durchgeplant oder hast du dann gesagt, ich bin jetzt in Kolumbien und jetzt gucke ich, was in der Nähe ist?
Ja, das Letztere, weil Kolumbien spielt ja seine Saison quasi im Kalenderjahr, also nicht nur Kolumbien, sondern die meisten südamerikanischen Länder. Das heißt, die Spiele wurden auch Anfang, Mitte Februar überhaupt erst mal angesetzt. Also die standen absolut nicht fest. Und ich hatte aber aus den letzten Jahren gesehen, dass immer in der Zeit viel Liga und auch Pokal gespielt wird, auch schon Copa America-Spiele sind. Und deswegen bot es sich einfach an, auch wegen des Wetters. Kolumbien im Januar ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und natürlich, die Spieltermine standen sehr, sehr kurzfristig fest. Deswegen war ich da immer spontan. Aber da möchte ich nochmal den kolumbianischen Spielansetzer loben. Der hat also wirklich beste Arbeit geleistet und hat mir eine schöne Strecke zusammengebaut.
Aber bevor wir jetzt zu dem Fußball kommen, nochmal so grundsätzlich, es gibt ja oder gab zumindest zu der Zeit auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Bundesamtes. Hattest du nicht auch Respekt, nach Kolumbien zu reisen?
Die gibt es immer noch. Ja, natürlich, Respekt. Sogar letztens, beziehungsweise im Frühjahr, der örtliche Zeitungskollege, der mich interviewt hat, der hat mir sogar das Wort Angst geluxt. Klar, es ist natürlich nicht ganz unumstritten. Ja. Ich bin natürlich auch zufällig in der Drogenhauptstadt Nummer 1 in Medellin angekommen. Und als ich da aus dem Flughafen raus bin und in der Stadt ankam, da dachte ich schon, dass hinter der nächsten Ecke jemand steht mit einer Knarre und die quasi auf europäische Touristen nahezu lauern. Aber ich war sehr, sehr positiv überrascht. Natürlich muss man überall vorsichtig sein. Also selbst auf dem Balkan kann dir irgendjemand Komisches über den Weg laufen. Oder selbst in Polen kannst du an die falschen Leute geraten. Und nichtsdestotrotz war der Stärke Wille, der Wille war stärker, so rum, dass ich dort die Fußballspiele gucke. Deswegen habe ich natürlich erstmal. Klar, langsam gemacht, aber irgendwann hast du ja dann auch gemerkt, dass eigentlich alles soweit ganz relaxed läuft und der Respekt ist immer kleiner geworden.
Okay, du bist in Kolumbien angekommen, erste Station. Wie verlief die Ankunft und der Auftakt? Gleich einen guten Eindruck gehabt und das passte alles mit Unterkunft und so weiter?
Ja, war ganz nett, Unterkunft war cool. Erste Ligaspiel gesehen, am Stadion die Karte gekauft, ganz normal. Bier gab es auch im Stadion, allerdings habe ich leider erst nach dem vierten festgestellt, dass es alkoholfrei war. Ein bisschen geärgert, aber nichtsdestotrotz, der erste Tag super entspannt verlaufen und...
Du hast, glaube ich, gleich den Kolumbiens Rekordmeister zum Anfang gesehen, oder?
Auswärts, die Millonarios, genau. Und zufällig in Medellin, also was so die zweitbekannteste Stadt eigentlich nach Bogota ist, wurde mir auch ein Kontakt vermittelt. Ein Studienfreund, der hat mit jemandem in Argentinien, Buenos Aires, zusammen Zivildienst gemacht. Die haben sich 10 Jahre lang nicht gesehen, hatten aber trotzdem die Nummern noch. Und der wurde mir dann genannt als Kontakt und der war auch da in der Woche und durfte ich dann auch sogar bei ihm übernachten. Der hat mich dann auch von dem einen Spiel mit dem Motorrad abgeholt. Also das war natürlich gleich ein gutes Willkommen, dass er dann auch so ein bisschen, der konnte gut Englisch, weil mein Spanisch sehr, sehr spärlich war. Das hat die Sache natürlich auch noch ein bisschen komplizierter gemacht. Der hat mir dann die Angst auch so ein bisschen genommen, ein paar Tipps gegeben, so ein bisschen über Land und Leute erzählt. Also war der Einstieg sehr, sehr schön.
Na, nimm uns mal mit bei Thema Land und Leute, Speisen und Köstlichkeiten. Erstens, was bekommt man im Stadion zu essen und was, wenn jemand jetzt den Podcast hörst, nach Kolumbien möchte, was muss er beachten und was soll der auf jeden Fall an Speisen mitnehmen?
Also die kolumbianische Küche ist doch recht vielseitig. Gibt, ich weiß nicht mehr, also die genaue Bezeichnung habe ich mir nicht gemerkt. Viele Fleischspieße, auch Kartoffelgerichte, Maisbrot ist da sehr beliebt, also sehr deftiges Brot. Im Bogotá Stadion gab es so eine richtige Schweinefleischpfanne, so Pulled Pork, so kann man das bezeichnen. Wie gesagt, Fleisch ist schon recht beliebt und An Süßkram gab es auch auf einigen Sportplätzen was, so Erdbeerspieße, geraspelte Mango. Da sind auch viele Händler, die während der Spiele rumlaufen und ihre Mangos anpreisen. Mango, 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 Mango. Das war sehr lustig. Ja, ansonsten natürlich der klassische Hamburguesa con Queso, den gibt es in Kolumbien überall. Deswegen habe ich auch ein bisschen zugenommen, aber ja.
Es hielt sich in Grenzen. Du hast aber nicht nur Stadion besucht, sondern auch versucht, das immer mal zu verbinden mit ein paar Sehenswürdigkeiten. Gibt es da irgendwas, was in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es war ja nun auch wirklich nicht jeden Tag Fußball. immerhin 15 Spiele in 3 Wochen in Kolumbien. Da hatte man auch mal einen Tag frei zwischendurch, auch wenn das jetzt ein bisschen überheblich klingt, weil ich hatte ja komplett frei. Aber egal, ja, so ein Jesus, so eine Jesusfigur habe ich besucht, so einen steilen Felsen, wo 700 Treppen hochführen. Da habe ich jetzt neulich eine lustige Karikatur gesehen. Da steht oben auf der Spitze jemand und einer ist an der vorletzten Stufe nach den 700 Treppen und der oben steht, fragt ihn dann, wo ist deine Maske? Und da kommt dann nur so ein Fakt zurück, ne, weil er keine Maske mit hat. Aber wir wollen jetzt nicht hier über die Corona-Maßnahmen diskutieren. Also das war ein schöner Ausflug und auch eine Kirche, die über so ein Tal gebaut wurde, ganz, ganz spektakulär. Und so die Landschaften natürlich, die Berge in Kolumbien. Teilweise waren ja Busfahrten von 14, 15 bis 20 Stunden dabei durch die Kurven, wo die Busfahrer an unmöglichsten Stellen überholt haben. Vor der Kurve noch ein LKW überholt, wo du nur die Augen zumachst. Aber das sind natürlich Erlebnisse, die sucht man ja auch letzten Endes, die schon außergewöhnlich und spektakulär sind.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Reise nach Bogotá förmlich auf Felgen lief. Ist das richtig?
Ja, da ist der Bus kaputt gegangen. Zum Glück hat er es noch halbwegs an den Stadtrand geschafft. Dann hat er Reifen gestreikt und es hat nach Gummi gestunken. Und irgendwie musste ich mir dann im Regen, im Dunkeln den Weg in Bogotá City, ja, 8 Millionen Einwohner, Megastadt, irgendwie bahnen, ohne große Spanischkenntnisse, mit dem Respekt vor irgendwelchen Kriminellen. Ja, Abenteuer gab es nicht zu wenige, das stimmt.
Wenn ich so an Kolumbien denke, denke ich so an Fans in Federkostüm und Nationalfarben. Ist das etwas, was du tatsächlich erlebt hast? Also nimm uns mal mit ins Stadion. Wie waren da so deine Eindrücke? Oder ist die Fernsehwelt, wenn die Nationalmannschaft spielt, eine andere als in der Clubwelt, was du vor Ort erlebt hast?
Insgesamt habe ich, eher unspektakuläre Spiele erlebt, also da muss man schon wirklich die Derbys in Bogotá, Medellín oder Cali gucken. Ich habe größtenteils alle relevanten Grounds gemacht, klar, die Fanszene war halt so Durchschnitt, aber trotzdem die Mentalität, das Gespringe, die Trommeln, die Posaunen, die Banderolen, eine ganz, ganz andere Welt, was ich von Kolumbien nicht unbedingt so in der Form erwartet hätte, aber es ging schon sehr an den argentinischen Stil heran, auch ein paar Überraschungen, dass auch in Orten wie Bucaramanga oder Barrancabermeja, die du vorher noch nie gehört hast, dass da richtig geile Fanszenen unterwegs waren. Also waren auch ein paar Überraschungen dabei. Aber wie gesagt, die großen Derbys habe ich jetzt nicht erlebt.
Die besten Hinchas des Landes gibt es wo zu sehen?
Ja, hat mich überrascht, tatsächlich in diesem Ort Bucaramanga. Nordöstlich, 8 Stunden nordöstlich von Bogotá, also in Richtung Venezuela schon. Und da war die Kurve richtig geil. Die habe ich auch auswärts gesehen in Bogotá. Die Truppe hat mich sehr positiv überrascht. Hatte ich vorher halt auch noch nichts gehört von denen. Und deswegen unternimmt man ja letzten Endes eine Reise, dass man auch von positiven Überraschungen profitiert.
Habe ich das richtig gesehen, dass immer mal auch Feuerlöscher in den Kurven zum Einsatz kommen, weniger um irgendwie Pyro zu löschen, sondern da sogar eben eine Choreografie zu gestalten?
Richtig. Ist tatsächlich hin und wieder vorgekommen, dass vor dem Spiel mehrere Feuerlöscher in Richtung Spielfeld enthüllt wurden, dass die Qualmwolke dann rauskam. Gab es aber wirklich nur in Kolumbien. Fand ich auch eine spannende Erfahrung. Hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, dass das passiert. Aber halt auch eine der schönen Momente, sowas zu erleben.
Wie war das mit den Tickets und den Karten? War das ein Problem oder war das immer wieder eine Herausforderung, dass du teilweise auch auf dubiose Schwarzhändler oder so angewiesen warst? Oder ging das reibungslos?
Größtenteils reibungslos. Kolumbien hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Wirklich ganz klassisch, wie in ganz früherer Bundesliga-Zeit. Bist hingegangen, hast dich angestellt, hast für 10, 12 Euro oder auch mal 15, 16 Euro eine Karte da erworben am Stadion. Waren auch alle unterschiedlich gestaltet. Und nur 1-2 Mal musste ich wirklich Schwarzmarkt machen, weil ich spät dran war, weil ich es nicht mehr geschafft habe zur Kasse, die halt ein bisschen weiter weg war. Aber das hat sich auch nicht so finanziell bemerkbar gemacht, dass es dann unbezahlbar war. Und es hat auch funktioniert. Also sollte man nicht zu misstrauisch sein den Schwarzhändlern gegenüber. Aber wenn man irgendwo normal einfach eine Karte kaufen kann, dann einfach hingehen und reingehen.
Ja, bevor wir zur nächsten Station mit Ecuador kommen, Cali ist offensichtlich die Salsa-Hauptstadt in Südamerika, ist das richtig? Und
ja.
Du solltest auch mal Salsa tanzen, hast du aber nicht gemacht.
Das ist ja weltweit bekannt, dass Cali, der Tanz Salsa, sehr, sehr beliebt ist. Und die dachten nun, als ich dort einkam, Mensch, der kommt aus Bad Langensalza, der kann doch bestimmt Salsa tanzen, aber erstens habe ich in der Tanzstunde nicht wirklich Lust gehabt oder aufgepasst. Salsa gab es, glaube ich, auch damals gar nicht. Und außerdem bin ich lieber in Richtung Fußballplatz getanzt. Also da hatte ich nicht die Zeit. Und wenn ich sie mal hatte, habe ich mich lieber in die Hängematte gelegt oder war vorne an der Kneipe an der Ecke. Also tanzen ist nicht so meine Spezialität.
Okay, das ist ja offensichtlich auch während der Reise nicht geworden. Du bist dann weiter nach Ecuador. Wie verlief die Reise und was hast du dort so für Eindrücke gesammelt? Offensichtlich war das ja in Ecuador parallel mit deinem Geburtstag. Und dort warst du, glaube ich, im Nationalstadion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das ist richtig. Ja, nach Ecuador wollte ich unbedingt, weil ich in der Hauptstadt Quito auch einen Bekannten habe. Das ist der Bruder eines ehemaligen Mitschülers aus der Parallelklasse, den es vor etlichen Jahren tatsächlich nach Ecuador verschlagen hat, den ich kennengelernt habe, witzigerweise, weil er mit einer Reisegruppe aus Ecuador in Deutschland war und auch nach Bad Langensalza kam und ich die Gruppe als Stadtführer begleitet hatte, damals mit Dolmetscher natürlich. Ne? Aber ich hatte seinen Kontakt und habe ihm einfach relativ spontan geschrieben, hier, pass auf, kennst du mich noch? Ja, na klar, und ich komme dann und dann nach Ecuador zu euch, nach Quito, zum Fußball gucken, war natürlich fasziniert und meinte, ja, kannst bei uns pennen, unser Gästezimmer ist frei, wunderbar. Und habe dann tatsächlich dort eine Woche auch gewohnt. Er hat mir dann auch ein bisschen Quito gezeigt. Fußball war nicht so seine Sache, er ist auch nicht mit zum Spiel gekommen. Und da bin ich dann halt einfach allein unterwegs gewesen. Aber das mit dem Geburtstag stimmt, hatte ich im Februar zufällig auch samstags gehabt, war an dem Nachmittag im Nationalstadion, da spielen aber mehrere Vereine, deswegen ist das kein großes Kunststück. Und extra für mich gab es sogar auch richtiges Bier im Stadion, war nur leider ein relativ verregneter Tag, das Stadion nur zu 5% überdacht gewesen. Also ich war erst mal sacknass, aber abends gab es eine schöne Geburtstagsfeier, weil der Mitbewohner des Wohnungseigentümers, der hatte eine Bar, war ein Schweizer und mein Gastgeber war DJ, der hat dann aufgelegt, war so eine richtig kultige Afro-Party und da gab es doch auch das ein oder andere kleinere Gläschen. Ja, es war auf jeden Fall legendär.
Sven, ich nehme mal an, zum Geburtstag hast du auf jeden Fall Kontakt nach Südamerika aufgenommen. Hast du die Reise so ein bisschen verfolgt zwischendurch? Hast du dir regelmäßig von den Erlebnissen berichten lassen?
Ich hatte tatsächlich relativ wenig Kontakt und ich glaube, Schande über mein Haupt. Ich glaube, Markus hat von seinem Geburtstag aus ein Bild geschickt, wenn mich nicht alles täuscht. Es war ja aus der Richtung Südamerika, wo die Nachrichten damals bei mir eingetroffen sind. Und letzten Endes ist ja immer so, man lebt ja sein Leben irgendwo in Deutschland weiter, ne? Und man freut sich auf der einen Seite für die Person, die gerade die Erlebnisse macht, auf der anderen Seite ist man ja zu Hause in Verpflichtungen, im Alltag, ja, im Stress verwickelt, als dass sowas meistens tatsächlich untergeht, leider.
Also du hattest aber auf jeden Fall einen Live-Ticker und wusstest immer, wo er ist und er hat ja schöne Bilder geschickt und Neid erzeugt bei dir, weil er natürlich im Fußballstadion sein Bier trinken konnte, auch wenn das offensichtlich meistens ohne Alkohol war und du musstest arbeiten.
Ich durfte Geld verdienen.
Ja, ich habe es ausgegeben.
Gibt es sonst was, was man zu Ecuador aus deiner Sicht wissen musste, was für Eindrücke die geblieben sind?
An und für sich eigentlich eher ein unspektakuläres Land, das ja auch viel von Erdbeben heimgesucht wurde. Es wird mit US-Dollar bezahlt, die haben keine eigene Währung. Der Chimborazo, da bin ich drumherum gefahren, der große Vulkan, der quasi höchste Berg der Welt, wenn du es jetzt vom Erdmittelpunkt aus siehst, wegen der Erdwölbung, obwohl er nur knapp 7000 ist, ist er höher als ist der Himalaya. In so eine Schlucht mit dem Zug bin ich gefahren. Ansonsten mehr eigentlich von der Landschaft gesehen als von den Fußballstadien. Und ein geiles Stadion habe ich besucht. Das ziert auch das Cover aktuell der ersten Südamerika-Kurvenkratzer-Ausgabe. Es kommt nämlich übrigens noch eine. Dann im nächsten Jahr. Und das ist in der größten Stadt in Ecuador gewesen, in Guayaquil. Ist jetzt im Frühjahr auch in Medien gewesen, weil da auch eine sehr, sehr große Sterblichkeit mit Corona angeblich war, wo die Toten auch gar nicht mehr abgeholt werden konnten. Die lagen dann halt also Tage, Wochen lang auf den Straßen rum. Schon ganz schön krass, die Region von den Erdbeben gebeutelt, jetzt durch die Pandemie. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war also da ein Spiel, also quasi ein Tag nach meinem Geburtstag dann. Ich bin über Nacht dann mit dem Nachtbus dorthin gefahren und mega geiles Stadion, Barcelona SC, absoluter Tipp für Reisende in Ecuador.
Okay, die nächste Station war dann Peru und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du dort einen Hinweis bekommen, dich als Amigo von Claudio Pizarro auszugeben. Warum?
Der Weg von Ecuador nach Peru, der war etwas verrückt. Es gab keine direkte Busverbindung. Ich musste mit einem Bus an die Grenze fahren, dort dann 4 Stunden morgens zwischen 2 und 6 Uhr anstehen, dann mit einem Taxi zur nächstbesten Stadt in Peru, wo ich dann 4 Stunden auf den Bus nach Lima warten musste. In den 4 Stunden, es war Samstagvormittag, hat witzigerweise zeitgleich mein FSV Preußen zu Hause Heimspiel gehabt gegen, Meuselwitz, Zweiter oder sowas. Und unsere Spiele werden ja live übertragen auf Sport Total. Und jetzt hatte ich natürlich das Problem, ich hatte zwar Zeit, das Spiel zu gucken, aber ich hatte kein WLAN. Ja, was machst du da? Bin ich ein bisschen rumgelaufen und da war eine Tankstelle und da kam ein Bus, ein Busfahrer, der seinen Bus an einer Waschanlage geparkt hat und augenscheinlich seinen Bus waschen wollte. Und da dachte ich, oh, einwandfrei, guckst mal, ob vielleicht in dem Bus WLAN an ist. Zack, tatsächlich eingeloggt und konnte das Spiel so ein paar Minuten lang verfolgen. Ausgerechnet in der Zeit, wo die paar Minuten, der da stand und seinen Bus gewaschen hat, gab es 11 Meter für Preußen. Nur jetzt war das Problem, es hat sich ein bisschen hingezogen mit der Ausführung und der Busfahrer stieg ein und wollte losfahren. Und ich sagte zu ihm, hier, Kollege, warte mal, so halb auf Deutsch, halb auf Englisch, ich muss noch, der Ball muss noch rein, du kannst jetzt noch nicht losfahren. Er ist aber trotzdem losgefahren. Ich bin ihm dann hinterher gerannt, hinter die letzte Kurve noch, bevor er dann weg war und habe gerade so noch gesehen, wie der Ball im Tor eingeschlagen ist. Das war also völlig irre. Und du brauchst halt da unten extrem Geduld und die 24 Stunden bis Lima war auch kein WLAN im Bus. Pennst halt ein paar Stunden, guckst raus, irgendwann sieht alles gleich aus. Was groß zu lesen hatte ich ja auch nicht mit, hatte ja nur einen großen oder so einen halbwegs Reiserucksack mit für die paar Monate und habe mich wirklich aufs Nötigste begrenzt. Und musste aber vorher, bevor ich nach Lima gefahren bin, noch zu einem Denkmal auf der Durchreise. In Trujillo, das ist 8 Stunden nördlich von Lima, steht ein Denkmal. Man mag es kaum glauben, der Stein, aus dem das gebaut wurde, stammt aus Bad Langensalza. Das Travertingestein hat der Dresdner Bildhauer Edmund Möller geschaffen, das Denkmal, vor knapp 100 Jahren. Und da musste ich natürlich vor Ort Fotos machen und einfach da gewesen sein. Also das war quasi der Parteiauftrag von meinen Stadtführerkollegen, dass ich das besucht habe. Genau, und dann ging es also nach Lima. Der Taxifahrer hat gemeint, pass ums Stadion ein bisschen auf, war dann gleich sofort raus aus dem Bus, rein ins Taxi, ab zum Stadion, mit großem Rucksack, dort mich irgendwie reingemogelt, weil es keine Karten zu kaufen gab. Und wenn irgendjemand Stress gemacht hätte, hätte ich einfach sagen sollen, Amigo de Claudio Pizarro, weil der da schon relativ vergöttert wird. Und damit wäre das sicherlich in Ordnung gewesen, da hätte man mir nichts angetan, aber es ist auch so nichts passiert.
Und du hast dann den Bruder, glaube ich, Diego Pizarro, tatsächlich auf dem Feld gesehen, ne?
Ja, nicht bei dem Spiel in Lima, das war dann oben in den Anden 8 Stunden durch die bergigsten Kurven gefahren und da hat dann tatsächlich der Bruder, der ist ein paar Jahre jünger, von Claudio mitgespielt, hat auch ein Tor geschossen, habe ich an dem Tag selber gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil die Anzeigetafel das nicht angezeigt hat und der Stadionsprecher auch nicht solche Künste hatte wie ich. Und aber Spaß, aber ich habe es bei dem Spiel nicht mitbekommen, habe ich dann erst beim Berichtschreiben hinterher tatsächlich in Erfahrung gebracht.
Okay, wenn du so an Peru und Stadionatmosphäre denkst, was nimmst du da mit?
Relativ überschaubar. Die meisten Stadien, da war ich halt wirklich einfach nur wegen des Stadions. Allianza Heimspiel war ganz okay, auch keine Bäume ausgerissen. Aber Highlight war das Copa Libertadores Spiel von Allianza Lima gegen River Plate. die ja da zu dem Zeitpunkt Titelverteidiger waren. Und es war dann im Nationalstadion von Lima das Spiel. 50.000 verrückte Fans vorm Stadion, eine Schlange von 5 Kilometer, also wirklich ungelogen. Ringsrum einmal komplett 5 Kilometer, mehrere Runden ums Stadion drumherum. Und das war mega, mega Erlebnis, als die dann das 1-0 geschossen haben gegen den Top-Favoriten, da ist die Bude förmlich explodiert. Leider haben sie dann in der 96. das 1-1 reingekriegt, aber das war schon echt ein Highlight.
Nach Peru kam Bolivien. Die Antwort verlief dort reibungslos.
Ganz kurz, also ich muss mich jetzt, glaube ich, Entschuldigung, verabschieden. Ich habe schon seit einer halben Stunde einen Gesprächstermin beim besagten Trainer aus Erfurt. Der mich auf ein Bierchen erwartet. Von daher schönen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Noch gute Gespräche und ich freue mich, das Ganze dann im Podcast zu hören.
So machen wir das. Alles klar, mach's gut,
Sven. Ciao. Wir sehen uns. Mach schönen Gruß. Also Sven hat's gut, der darf schon Bier trinken. Ich bin immer noch bei meiner Brause. Egal. Also von Peru in Richtung Bolivien habe ich natürlich den Machu Picchu noch mitgenommen. Das ist natürlich das Touristenziel schlechthin in Südamerika. Mega strapaziös, hätte ich nie so gedacht. Zumindest, wenn man nicht $250 ausgeben will dafür. Aber man muss es gesehen haben, ganz einfach wirklich mit eigenen Augen. Man kann es sich nicht beschreiben. Man muss es angucken und man ist sprachlos, wenn man da oben steht. Und genau, das lag dann auf dem Weg auf der Grenze nach Bolivien, noch den Titicacasee dort vorbei oder sogar drüber gefahren mit dem Boot. Und übers Wochenende in La Paz gewesen, leider nicht länger in Bolivien. Mich hat es dann nochmal nach Peru zurückgezogen, aber natürlich Länderpunkt gemacht, das Nationalstadion, was ja so wirklich im Stadtkessel drin liegt. Das ist ja an mehreren Hängen gebaut, La Paz. Und war schon ein cooles Erlebnis. Hatte ich auch ein Telefonat nach dem Spiel in La Paz nach Hause. Waren ein paar Freunde von mir, waren zur Bundesliga gewesen, im Bus, sind heimgefahren und hatten natürlich schon ein paar Getränke vernichtet und haben dann nicht mehr ganz so durch das Gejohle auch im Bus gehört, wo ich genau bin. Und ich sagte, ich bin in La Paz und da brüllte jemand, was im Knast? Und wo es ja wirklich den einen berüchtigten Knast in La Paz gibt, ne, wo du absolut nicht mehr rauskommst. Und das war dann natürlich sehr lustig, die Begebenheit. Schade, dass ich nicht mehr von Bolivien gesehen habe. Natürlich landschaftlich auch atemberaubend, in anderen Städten auch noch ganz geile Grounds, aber hat halt leider die Zeit nicht so richtig gereicht. Tat mir auch ein bisschen leid im Nachhinein, dass ich dann so die Tour gemacht habe, aber es ging halt in dem Moment nicht anders und deswegen Bolivien auf jeden Fall mittelfristig auf jeden Fall auch nochmal ein Ziel.
Und du warst dann wieder zurück in Peru und musstest dort offensichtlich eine längere Zeit auf einer Bustoilette verbringen.
Na, so lang war es im Nachhinein gar nicht. Aber in einem Doppelstockbus über Nacht, der ziemlich heruntergekommen war, musste ich halt einfach mal auf Toilette. Im Busbahnhof hätte es Geld gekostet. Dachte ich, naja gut, sparst dir die paar Säul da und gehst im Bus. Schwerer Fehler. Ich saß drinnen, die Tür ging nicht wieder auf. Es war kein Griff da. So, natürlich mehrere Minuten davor gepocht und getreten, aber es tat sich nichts. Und irgendwann nach einer halben Stunde hat sich dann jemand erbarmt und hat durch Malträtieren der Tür das Ding dann geöffnet. Ja, das war schon ein Erlebnis, was ich nicht unbedingt machen wollte. Aber im Nachhinein war es jetzt auch nicht die dramatischste Sache. Also, drüber.
Und dann war die nächste Station Chile. Ich glaube, da bist du mit dem Flugzeug hin. Was nimmst du da aus Chile für Eindrücke mit aus den Kurven und vom Fußball?
Ja, Chile, klar, musste natürlich auch sein. Das liegt jetzt halt sehr abgelegen. Ne? Also mit dem Bus von Peru nach Chile wärst du locker 2 Tage unterwegs gewesen. Günstiger als das Flugzeug wäre das auch nicht gewesen. Es ging dann ein bisschen holter die Polter. Ich bin dann noch durch ein paar Andendörfer in Peru, weil ich da unbedingt auch noch ein Spiel gucken musste, über Nacht dann der Busfahrer gebummelt hat, dann im Berufsverkehr in Lima zum Flughafen mit dem Taxi und wirklich 2 Minuten, bevor das Gate dicht gemacht hat, da aufgelaufen. Gerade so den Flieger noch geschafft nach Santiago, über die Anden geflogen, geiler Ausblick. Aber wie gesagt, auf dem Landweg wäre absolut nichts geworden. Und Chile hat mich enttäuscht, war nur in Santiago, war nur eine Woche knapp da. Das Stadtzentrum hat mir nicht gefallen. Ich war auch ein bisschen krank ein paar Tage lang, habe auch nur 4 Grounds gemacht, die aber doch einigermaßen coole Fanszenen zu bieten hatten. Beim ersten Spiel bin ich ganz normal hin, wie in den Ländern vorher auch, habe mir die Karte am Eingang gekauft für 4 Euro, ganz lockeres Ding. Und danach die drei Spiele, die waren sehr, sehr seltsam, weil in Chile ist der moderne Fußball angekommen. Du musst sie dir vorher online kaufen. Da war wiederum das Problem, dass du eine Reisepassnummer angeben musstest. Jetzt haben die Chilenen aber keine Buchstaben in ihrem Reisepass, also konnte ich mein CH8XY da nicht eingeben. Dann konnte ich auch nicht mit einer europäischen Kreditkarte bezahlen und musste dann halt gucken, dass ich mich irgendwie reinmogel. Das hat dann bei den drei Crowns erstens mit einem Fan, der das mitbekommen hat, gemerkt, der eine Dauerkarte zufällig mit hatte, wo er gesagt hat, komm her, hier, meine Frau oder was, mein Kind kann heute nicht, kommst du mit mir rein? Glück gehabt, geile Fanszene, Santiago Wanderers gesehen. Beim zweiten Spiel war es dann der Schwarzmarkt fürs Fünffache vom Preis. Ich meine, gut, 20 Euro jetzt für ein Spiel mit einer richtig guten Fanszene, geiles Stadion, Colo Colo, also so der FC Bayern Chiles war ganz geil. Und beim dritten Spiel musste es dann tatsächlich der Pressejoker sein. Also da war absolut nichts zu machen. Da bin ich den wirklich so lang auf die Nerven gegangen, beziehungsweise auf die Tränendrüse, kurz vor Anpfiff, extra aus Deutschland angereist, bla bla. Und es liegt doch noch ein Bändchen da und es sah nicht so aus, dass noch jemand kommt. Und da habe ich echt Glück gehabt, aber das war mir dann, also noch länger Chile, hätte ich dann auch keine Lust gehabt. Obwohl es mich sehr geärgert hat, dass ich das Nationalstadion nicht besucht habe. Das ist ja auch berühmt, das war ja auch Ende der 70er Jahre mal ein Gefängnis, diente als Gefängnis, das Nationalstadion von Santiago, aber da war ich dann leider nicht.
Ja, und dann zum 1. April war die Hälfte um und du hast dich auf den Weg in die Welthauptstadt des Fußballs gemacht. Nun gibt es da ja fantastische Bücher, eben auch von Harti Grüne zu Buenos Aires. Aber schilder noch mal so deine Erlebnisse aus dieser Stadt. Ist das alles so, wie man das liest, hört, dass dort Fußball gelebt wird, gefeiert wird und dass dort eigentlich nichts ohne Fußball geht?
Schon, unfassbar. Deswegen kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie die Leute aktuell irgendwie ihr Leben gestalten, weil für die ist Fußball einfach das Ein und Alles. Ne? Und die sind aktuell, denke ich, komplett in ein Loch gefallen. Weil, wie gesagt, für die ist ihr Fußballclub nicht nur ein Hobby oder eine Freizeitbeschäftigung, das ist wirklich ihr Leben. Ja, jetzt auch noch mit dem Tod von Maradona, jetzt kommt das auch noch dazu. Und also das wird sehr, sehr schwer, dass die Leute dann zu der Freude, Mentalität zurückkommen, wie es einstmals war. Und Buenos Aires, also man kann es wirklich nicht in Worte fassen. Ich habe mich vom ersten Tag an dort sehr, sehr wohl gefühlt. Das Flair, die Stadt. Bin mit dem Linienbus vom Flughafen 2 Stunden ins Zentrum gefahren. Sofort am ersten Tag war eine Demo mit Fahnen, Transparenten, Trompeten zum Montagmittag. Also wirklich sofort eingetaucht gleich in das U-Bahn-System, ein paar Mal verfahren. Und man braucht also eigentlich erstmal so eine knappe Woche, um dort richtig zu realisieren, wenn man das erste Mal dort ist, was dort abgeht. Ja. Und schön war das dann halt gleich am zweiten Tag, an einem der Feiertage in Argentinien, 2. April, ein großes Copa-Spiel anstand, San Lorenzo gegen Palmeiras Sao Paulo. Guter Bekannter von mir ist großer San Lorenzo-Fan, war auch schon mehrfach unten und hat mir also sehr, sehr empfohlen, das Spiel zu besuchen. Sonst hätte ich womöglich anfangs sogar noch ein bisschen länger in Chile verbracht, aber der Termin stand quasi fest, das zu besuchen. Und insgesamt war Buenos Aires Hardcore. In 15 Tagen 23 Spiele, also tatsächlich im Durchschnitt 1,5 Spiele pro Tag. Und da war auch noch ein Tag dabei, wo gar kein Spiel war. Also das ist wirklich Hardcore. Da muss man wirklich 2 Wochen lang, darf man sich nicht auf Urlaub einstellen. Da muss man schon ganz schön fit sein, sage ich mal, weil das ist ein einziger Abenteuerspielplatz an Spielen, die auch sehr kurzfristig festgelegt werden, meistens erst in der Woche zuvor. Und da muss man sehr spontan und flexibel sein, aber du hast so viele Möglichkeiten, da Fußball zu gucken, von 6. Liga, wo es geil sein kann, bis 1. Liga, Copa Libertadores. Und die Möglichkeit, hin und her zu kommen mit Bus, Metro, Uber, ganz, ganz bekannt, also so die Privattaxis letzten Endes. Und also das ist ein Fass ohne Boden, dort Fußball zu gucken, die Mentalität, das Flair, alles. Es ist einfach Wahnsinn dort.
Und du hattest auch Kontakt indirekt mit Diego Maradona, also seiner letzten Station dort, richtig?
Ja, ich war erstens im Estadio Diego Armando Maradona bei den Argentinos Juniors also sein Jugendclub sozusagen, wo er dann auch im Männerbereich groß rausgekommen ist, über 100 Tore geschossen hat, dann ja zu Boca gegangen ist. Und tatsächlich bei dem Club, wo Diego jetzt bis letzte Woche Trainer war, Gimnasia Esgrima La Plata, war ich tatsächlich beim Spiel. Gab es auch Pyro, war einer der wenigen Spiele in Argentinien, wo wir Pyro gesehen hatten. Damals zu dem Zeitpunkt war er leider noch kein Trainer. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich ihn noch mal live erlebt hätte. Sehr schade, dass das nicht mehr möglich ist.
Ja, und nach Argentinien folgten dann Paraguay, Uruguay und 4 Wochen Brasilien.
Ja, also nach den 15 Tagen Buenos Aires war ich erstmal erschlagen quasi. Dann gleich 20 Stunden Busfahrt nach Asunción hoch. Gleich an dem Abend noch angekommen, gleich Olympia Asunción geguckt. Und dann auch nochmal der einzige Ground, der außerhalb von Asunción liegt, 3 Stunden nordöstlich. Komme gar nicht mehr auf den Namen der Stadt. Auf jeden Fall ist der einzige Ground der Osten und beinahe auch zweiten Liga dann nicht in Asunción ist, weil da konzentriert sich wirklich alles in Paraguay drauf. Da ist beim Spiel auch das Flutlicht ausgegangen in der Halbzeit und es war auch wie so auf dem Dorfsportplatz, wo der Gockelhahn nebendran im Garten krakeelt hat und es Popcorn gab und die Leute ganz lustig drauf waren. Und das war ein schönes Erlebnis. Und dann war es das Osterwochenende und da der Ostersamstag, das war im Prinzip eigentlich wirklich das Highlight der ganzen Tour, möchte ich fast behaupten. Nach dem Erlebnis natürlich bei Boca Juniors, ne, das will ich nicht unter den Teppich kehren, habe ich also tatsächlich geschafft, bei Boca reinzukommen. War zwar nicht ganz billig, für Touristenverhältnisse wiederum doch recht billig. Geiles Spiel gesehen, mitten in der Barra gestanden bei Boca. Und das also ein Highlight. Und dann das Derby in Asunción natürlich. Weil genau an dem Tag, Samstag früh morgens, ein Fußballspiel in einem kleinen Erfurter Vorort stattgefunden hat, was mich in seinen Bann gezogen hat, Blau-Weiß-Büsleben gegen Preußen Bad Langensalza. Klingt jetzt erstmal nicht so wichtig, aber bekanntlich hat es sich um das Halbfinale des Thüringen-Pokals gehandelt, wo natürlich Sven und alle meine früheren Mitstreiter mit Trompeten und Fahnen da hingefahren sind und versucht haben, die Preußen ins Endspiel zu schreien. Und das war natürlich irre, überhaupt, dass Preußen so weit gekommen ist. War ja schon also so unglaublich und das ist natürlich auch Ironie des Schicksals, dass ja FSV Preußen Bad Langensalza genau 27 Jahre gebraucht hat, um überhaupt seit 91 über die zweite Pokalrunde hinauszukommen in Thüringen, um die dritte Runde zu erreichen. Und ausgerechnet in dem Jahr, als ich mir langfristig in den Kopf gesetzt hatte, da in Südamerika zu sein, stehen wir im Halbfinale. Also so unglaublich, so eine Geschichte kann sich auch kein Krimi-Autor vorstellen. Und tatsächlich hat ja der MDR sich bewogen gefühlt, das Spiel live zu übertragen. Und ich habe es morgens 8 Uhr per Livestream in Asunción in meinem Hostelbett anfangs noch, dann habe ich mich langsam aufgerafft, geguckt. Und es sah ja anfangs auch gar nicht so gut aus für Preußen, hätten ja fast 2-0 hinten gelegen. Und dann haben sie das Ding spektakulär gedreht, leider beim 1-1. Das habe ich nicht ganz live gesehen, weil da der Stream ein bisschen hang. Und ich verbessert mich immer meine Korrektur beim Kurvenkratzer. Hing ist so die richtige Vergangenheit von hängen. Und da trudelt natürlich schon 1000 Nachrichten ein. Tor, 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 Tor. Und dann, ich dachte, wann soll denn das fallen? Und dann war nur der Schuss ins Glück in den Winkel zum 1-1 und dann die schönen Tore noch zum deutlichen Sieg am Ende. Und da war ich morgens um 10 ja schön völlig aus dem Häuschen, weil ich habe mir natürlich gesagt, wenn wir ins Finale kommen, dann fahre ich auch früher heim. Ja, und das stand ja damit quasi fest, dass ich 4 Wochen früher als geplant dann in Deutschland eintrudeln werde. Da war da die Vorfreude natürlich schon mal recht groß. Und viele schrieben mir dann, du bist doch gerade der glückseligste Mensch in ganz Südamerika. Da habe ich dann zurückgeschrieben, heute ist nämlich großes Derby in Asunción, also Cerro Porteño gegen Olympia. Und mein Hostel-Gastgeber war auch Cerro-Fan und sein Vater konnte nicht. Deswegen hat er dann einfach die Dauerkarte mir gegeben und wir sind zusammen zu dem Spiel gefahren, saßen schön auf der Tribüne. Es gab Pyro von beiden Seiten, Blockfahnen, ausverkauftes Stadion, Gesänge, also so, wie man sich es halt wirklich vorstellt. Und da war ich wirklich, kann man durchaus sagen, ich mit Abstand der glückseligste Fußballfan in Südamerika in dem legendären Ostersamstag.
Ja, gibt es noch was zu berichten aus den letzten Tagen, wo du sagst, das müssen die Hörer unbedingt noch wissen, das muss man auf jeden Fall unbedingt mitnehmen in Südamerika?
Ja, Paraguay ging dann ganz unspektakulär zu Ende. Ich habe bis auf ein Ground auch die erste Liga vollgemacht, noch zwei Spieler der zweiten Liga. Auch ein U21-Spiel, das morgens 8.30 Uhr angepfiffen wurde in Asunción.
Weil?
Keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht mussten die danach noch in die Schule oder ich kann es mir nicht erklären, wie jemand auf so eine irre Idee kommt. Und das Kuriose war, dass an dem Tag ein Gewitter aufzog und wie das Spiel losging, verfinsterte sich der Himmel und es gingen 3-4 mörderische Blitze um das Stadion runter. Der Schiri hat keinerlei Anstalten gemacht, da überhaupt an Abbruch zu denken. Ich war in Todesängsten, also wirklich also unglaublich. Das hat Schläge getan, die haben munter weitergespielt. Das ist auch so eine Schlagzeile, die man vielleicht bringen könnte, die ich absolut nicht glaube, dass ich sie erlebt habe. Allein ein Spiel morgens 8.30 Uhr zu gucken und dann auch noch vom Blitz erschlagen zu werden. Ich meine, es gibt wahrscheinlich keinen schöneren Ort, als auf dem Fußballplatz zu sterben, aber ich fand mich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen zu jung, um das zu erleben. Naja, ich lebe ja noch, alles gut. Über Paraguay bin ich dann durchs Dreiländereck, Brasilien, Argentinien, Paraguay und da sind ja die Wasserfälle von Iguazu, größten Wasserfälle der Welt, die auch sehr spektakulär sind, auch ein Muss für sagen wir, herkömmliche Südamerika-Reisende. Dann ein bisschen chaotisch mit einem Flug von dort nach Buenos Aires nochmal, mit einem Nachtbus dann nach Montevideo, ja, wo eigentlich an dem Samstag dann auch das große Derby zwischen Nacional und Peñarol stattfinden sollte, aber da ist wohl in der Woche vorher ein Schiri bedroht worden, deswegen haben sie die Spiele alle um eine Woche verschoben. Ich habe dennoch gleich meinen Länderpunkt im Centenario gemacht, dem legendären WM-Spielort Finale 1930, wo Uruguay ja gegen Argentinien gewonnen hat, was ja auch einen halben Bürgerkrieg zwischen beiden Ländern ausgelöst hat, das mir das Fußballmuseum dort angeguckt. Trotzdem beide Spielstätten von den beiden großen Clubs gesehen, noch zwei, drei andere kleinere geile Grounds. Auch ein bisschen zu kurz gekommen in Montevideo, weil das ist auch wie Buenos Aires nicht ganz so groß, aber doch ein Abenteuerspielplatz, weil zu 95% sich das Fußballgeschehen Uruguays halt auch dort abspielt. Das also auf jeden Fall auch nochmal ein Ziel. Hab ja auch von Hardy Grüne das Buch Montevideo. Ja, wo also wirklich die Vereine sehr minutiös mit vielen Bildern super dargestellt wurden. Und das lege ich auch jedem ans Herz, so ein bisschen als kleine Bibel vorher zu studieren, wenn man dorthin will. Für mich im Nachhinein, ich bin danach habe es in die Finger bekommen und konnte viel davon auch nachvollziehen. Und ja, schade, dass Uruguay dann so schnell vorbei war. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja dann früher nach Hause musste, wollte ich auch schon ein bisschen was von Brasilien gesehen haben. Bin dann einfach vom Süden bis hoch nach Sao Paulo getingelt, mehrere Stadien, erste, zweite Liga auch mitgenommen. In Porto Alegre war ich natürlich. Und da das WM-Stadion, wo, glaube ich, Deutschland damals gegen Algerien gespielt hatte, zur WM gesehen von Gremio, das leider nicht. Dafür die alte Bruchbude von Gremio, die sie seit Jahren abreißen wollten. Das ist ein sehr, sehr großer Jammer, dass man die Ruine sieht. Auch ein legendäres Stadion gewesen. Und ja, dann relativ schnell in Sao Paulo angekommen. Und Sao Paulo ist ja auch wirklich ein Eldorado für Hopper, möchte ich es mal nennen. Weil auch viele U19, U20, U23 Spiele stattfinden, aber auch erste Liga, zweite Liga, vierte Liga. Und man kann da also wirklich in relativ kurzer Zeit viele geile Grounds machen. Was ich auch gemacht habe, im Morumbi bei Sao Paulo FC und bei den Corinthians war ich, wo ja das WM-Eröffnungsspiel stattgefunden hatte, 2014. Und bei Palmeiras war ich leider nicht, bisschen ärgerlich. Beim Jugendclub von Kakao war ich. Ne, Kakao, der bei Nürnberg und Stuttgart gespielt hat. Und ganz kurios, eine Woche nachdem ich dann wieder in Deutschland war, war Kakao in Bad Langensalza zu Gast, weil er da mit seiner Kirchgemeinde irgendwie Kontakt hatte und er dann auch interviewt wurde. Ich habe ihm dann bei dem Interview bei der Autogrammstunde Bilder gezeigt von seinem Jugendverein, wo jetzt natürlich große Hochhäuser drumherum stehen. Und da war der so fasziniert, dass er aus Stuttgart in den thüringischen Provinz kommt letzten Endes und dort jemanden trifft, der 3 Wochen vorher bei seinem Jugendclub in Sao Paulo war. Also so Geschichten schreibt wirklich auch nur das Leben. Und ja, Brasilien insgesamt schon sehr westlich, also nach unseren Verhältnissen sehr europäisch geprägt. Auch recht teure Karten teilweise mit online vorher registrieren. Ja, zwar noch so ein bisschen südamerikanisches Flair, aber so das Wilde von den anderen Ländern hat da doch schon ein bisschen gefehlt. Aber auch das Speiseangebot in Brasilien muss man herausheben. Selbst vor dem Stadion gibt es tausende Händler, die Bier aus gekühlten Büchsen verkaufen. Selbst Whisky gab es bei dem einen oder anderen Spiel. Und das ist also auch sehr faszinierend. Also ich glaube, in den 4 Wochen insgesamt Brasilien, da kommt überhaupt erst meine Gewichtszunahme her, weil da habe ich wirklich gut mich genährt, sage ich mal.
Das war ein Ritt durch eine Reise nach Südamerika. Markus, wenn du morgen gefragt würdest, in einem halben Jahr, wir fahren wieder los und ich finanziere das oder jemand, ein Dritter finanziert das, würdest du es wieder machen?
Spontan, klar, also selbstverständlich. Ist natürlich jetzt in der jetzigen Zeit sehr, sehr spekulativ. Ich wäre eigentlich froh, wenn ich überhaupt mal wieder zu den Honsas rüberfahren könnte. Allein das ist ja erstmal nicht absehbar, wann das wieder passieren wird oder das überhaupt in Thüringen auf dem Dorfsportplatz erstmal wieder dabei rollt. Also das ist eigentlich überhaupt meine oberste Prämisse. Aber klar, wenn, also nicht mal, dass es jemand finanziert, wenn jetzt jemand sagt, okay, komm her, die Tour machen wir so in dem Falle nochmal. Gut, dass die Dramatik dann, dass ich zwischendurch nach Thüringen muss, um zum Pokalfinale die Aufstellung der Preußen durchzusagen. Also die Dramatik hätte er sicherlich nicht sein müssen. Durfte ja noch nicht mal ein Tor durchsagen, aber trotzdem wollte ich das mir nicht entgehen lassen, die Chance, Stadionsprecher im Georgi-Dimitrov-Stadion eines Tages sein zu dürfen. Und deswegen fand ich es auch gut, dass ich dann nochmal zurückgeflogen bin. Habe das Derby in Curitiba gesehen mit Pyro und Blockfahne und geiler Atmosphäre. Und gut, der Aufhänger letzten Endes, die Copa America, die verlief wirklich sehr, sehr unspektakulär. Habe ich mich auch ein bisschen geärgert im Nachhinein. War natürlich in 2 legendären Grounds in Belo Horizonte und in Maracanã in Rio, die natürlich auch Fußballgeschichte geschrieben haben letzten Endes und dennoch die Spiele halt recht langweilig waren. Die Stadien waren zu einem Viertel nur besetzt. Es war Uruguay gegen Ecuador und Peru gegen Bolivien. Also ja, die Grounds kann man sicherlich spektakulärer machen, aber mein Ziel mit dem letzten Spiel nach den insgesamt 4,5 Monaten im Maracanã war erfüllt. Rio natürlich touristisch auch absolut geil. Klar, muss man sich nichts vormachen. Den letzten Tag saß ich dann am Strand der Copacabana, habe alles nochmal so richtig Revue passieren lassen. So richtig fassen kann ich es eigentlich bis heute nicht, ne? Ist klar. Und habe mir selber eingeredet, du bist irre, dass du das gemacht hast. Aber wie gesagt, man kann bis ans Lebensende davon zehren. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwann einen Gedächtnisverlust bekomme. Dann lieber sitze ich irgendwo im Schaukelstühlchen und kann mich nicht mehr bewegen, als dass ich noch an diese Tour zurückdenke natürlich. Deswegen, wenn es noch eine Neuauflage gäbe, auf jeden Fall. Aber ich denke, zu toppen ist das in der Fülle an Spielen in der kurzen Zeit kaum.
Letzte Frage, wenn jetzt jemand durch das Hören dieses Podcasts so motiviert ist und sagt, ich will das jetzt machen. Was sollte er in der Vorbereitung tun oder beachten, dass das Ganze erfolgreich wird, aus deiner Sicht?
Tja, wenn man es genauso von dem Ablauf her machen will, sicherlich die Wegstrecke war gar nicht verkehrt. Man kann es natürlich auch andersrum machen, fliegst nach Brasilien und tingelst dann unten rum, so bis hoch nach Kolumbien. Ginge auch, im Prinzip, man informiert sich ja, also so ganz banale Sachen wie eine zweite Kreditkarte, Krankenversicherung, Impfung, habe ich zwar im Endeffekt auch nicht gebraucht, aber natürlich ein bisschen Taschengeld, auch Spontanität auf jeden Fall, weil sich halt die Spieler halt auch relativ kurzfristig ergeben. Klar, so den Leitplan, den Weg muss man sich schon so ein bisschen vorstellen. Natürlich Buenos Aires so viel Zeit einplanen wie möglich. Wobei ich auch gesagt habe, nach 2 Wochen, es reicht, ehrlich gesagt. Also länger würde ich dort auch nicht verbringen. selbst wenn mir jetzt jemand sagt, hier, du bist einen Monat oder ein Vierteljahr in Buenos Aires, es ist einfach zu viel, es erschlägt einen die Fülle. Ne, deswegen waren die 2 Wochen Asunción danach, wo im Prinzip jeden Tag nur ein Spiel war und man sich gut auch erholen konnte zwischendurch, waren gar nicht so schlecht. Aber im Endeffekt kann man so pauschal Tipps in dem Sinne nicht geben. Es hat ja auch jeder, der reist, andere Präferenzen im Fortbewegungsmittel, vielleicht mehr auf Kulturwert legen, auch mal ein Spiel auslassen von mir aus. Das kam für mich natürlich nicht in Frage. Aber so die Flexibilität sollte man sich durchaus bewahren und vielleicht sich auch nicht einfach zu viel vornehmen. Ich bin da jetzt natürlich kein Paradebeispiel für den Tipp. Aber man sollte zwischenzeitlich die Eindrücke auch mehr auf sich wirken lassen. Für mich war es Hardcore, natürlich. Klar, ich wollte alles mitnehmen, was ging. Nur, wie gesagt, so ein bisschen Zeit fürs Reflektieren sollte man sich vielleicht schon nehmen.
Markus, ich danke dir sehr für deine Eindrücke, dass du uns mitgenommen hast auf die verschiedenen Plätze in die verschiedenen Länder. Wer das nachlesen will, den Kurvenkratzer 14, den gibt es, wie gesagt, auf der Facebook-Seite oder eben über diese E-Mail, die dort angegeben ist, könnt ihr den...
Na, mittlerweile nicht mehr. Sind doch gefragter als gedacht. Also bitte dann bei den einschlägigen Verkaufsportalen wie NOFB oder BFU-Shop zuschlagen.
Okay, dort gibt's das und im nächsten Jahr dann offensichtlich die Ausgabe 15, wo der zweite Teil deiner Berichte erscheint.
Ich hoffe, das kauft dann überhaupt noch jemand, weil ich ja jetzt schon alles erzählt habe quasi.
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn die Berichte sind doch sehr lesenswert. Und das liest sich auch so wirklich fantastisch durch, weil du eben auch so abseits des Platzes berichtest. Und das Ganze ergibt auch ein wunderbares Bild. Dir vielen Dank. Ich hoffe, dein Wunsch geht in Erfüllung. Und auf dem Thüringer Dorfplatz wird bald wieder Fußball gespielt. Wir sehen uns dann hoffentlich nicht auf dem Dorfplatz, sondern im neu gestalteten Stadion der Freundschaft mit der neuen Tribüne, wenn die weltbeste BSG dann dort aufläuft und ich mal annehme, wir gewinnen. Ich gehe davon aus, dass du das natürlich völlig anders siehst. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Nochmal herzlichen Dank und ja, Glück auf.
Dankeschön. Ich hoffe natürlich, dass das Rückspiel noch zur Austragung kommt. Könnte ja durchaus passieren, dass dann wieder nur die Hinrunde gewertet wird. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Aber ich denke, spätestens dann in der kommenden Saison haben wir vielleicht auch mal das Glück, dass die Wismut zuerst in Bad Langensalza gastiert und nicht andersherum. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Bis dahin, ja, versucht irgendwie die Zeit zu überbrücken. Wir haben natürlich noch einige Geschichten. Ich war ja dieses Jahr im Januar, Februar auch auf einigen Fußballplätzen in insgesamt doch 9 Ländern zum Glück, die ich dieses Jahr geschafft habe. Da schreibe ich jetzt aktuell ein paar Berichte dann schon für Kurvenkratzer Nummer 16. Also es geht schon wirklich in ungeahnte Sphären. Bleibt natürlich schön gesund, ganz klar. Und ich denke, wenn man sich irgendwo mal auf dem Sportplatz trifft, da können mich ruhig ansprechen. Bier trinken tue ich gerne, beißen tue ich auch nicht. Von daher alles gut und ja, bis bald, macht's gut, wir sehen uns. Ciao, ciao.
Danke, Frommel.